Hallo am Mittwoch, der sich für sehr viele Menschen wie ein Freitag anfühlt. Heute ist der 25. Mai 2022.
Das lange Wochenende steht bevor, das Wetter wird durchschnittlich. Also es ist natürlich nur ein langes Wochenende, wenn ihr am Brückentag frei habt. Früher hätte man gesagt, dann kann ich ja mal ein gutes Buch lesen. Heute sagt man endlich, ich kann die Serie gucken. Und zwar die ganze Serie, die ich die ganze Zeit schon sehen will. Welche wir empfehlen, hört ihr gleich bei uns.
Es wird bei den Serien auch christlich, muss man sagen, aber so richtig hardcore super christlich, soll aber trotzdem eine super geile Serie sein. Vorher aber widmen wir uns der alles entscheidenden Frage. Was war nochmal Christi Himmelfahrt? Sagt der Name nicht schon alles eigentlich?
Wir sind Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit und jetzt beginnt ein neuer Tag.
Wenn wir so die Themen besprechen, über die wir reden wollen, hier im Podcast oder auch im Radio, dann stellt immer einer die Frage, ja, aber haben wir das nicht schon mal gemacht? Und dann stellen wir fest, ja doch, das haben wir schon mal gemacht, aber keiner weiß mehr genau, was ist eigentlich gesagt worden, was besprochen worden. Vor allen Dingen dann, wenn es ein ganzes Jahr zurückliegt. Und so ist es eine gute alte Tradition aller Medien, glaube ich, geworden, immer mal wieder zu erklären, was es denn mit den Feiertagen auf sich hat, die dann gerade bevorstehen. Denn mal ganz ehrlich, man hat es zwar gehört oder irgendwie gelesen oder so, aber dann auch als allererstes sofort wieder vergessen.
Christi Himmelfahrt, warum ist es mitten in der Woche? Ist Jesus wirklich genau an diesem Tag in den Himmel geflogen? Ja, oder halt auch gefahren, sonst würde es ja Himmelflug heißen. Was hat er eigentlich zwischen Auferstehung und Himmelfahrt die ganze Zeit gemacht? Auch eine sehr interessante Frage. Und diese Fragen gehen an unser bibelfestes Teammitglied, liebe Gläubige, liebe Atheisten. Hier ist Simone Panteleit.
Am liebsten würde ich jetzt sagen, hört euch doch einfach den Podcast von vor einem Jahr an, weil wir es da wirklich gemacht haben. Hört einfach nochmal rein, habe ich es bestimmt auch schon mal erklärt. Aber gut, also. Die Christen glauben, dass Jesus 40 Tage nach Ostern, nach seiner Auferstehung, in den Himmel aufgefahren ist zu seinem Vater. Also deshalb Jahrmark, der Name sagt es eigentlich schon, Christi Himmelfahrt deshalb, ja, weil er an dem Tag, weil Christus an diesem Tag in den Himmel aufgefahren ist. Es ist deshalb mitten in der Woche, Ferenc, weil es immer 40 Tage nach Ostern ist. Und wenn man vom Ostersonntag 40 Tage dazu zählt, dann landet man eben immer an einem Donnerstag.
Ach so, okay.
Die spannendere Frage ist, was Jesus in diesen 40 Tagen gemacht hat nach seiner Auferstehung. Das weiß man tatsächlich gar nicht so genau. Also ich habe eben auch nochmal geguckt. Das Einzige, was man weiß, irgendwo in Lukas steht es, glaube ich, dass er weiter bei seinen Jüngern gelebt und gepredigt hat, bis er vor ihren Augen von einer Wolke in den Himmel aufgehoben wurde. Also er ist nicht geflogen. Und er ist aufgefahren. Von der Wolke wurde er, wie so in so einem Fahrstuhl wahrscheinlich, hochgefahren.
Also er ist quasi so eine Art, er ist der Ballon der Bibel. Weil der, ein Ballon fährt ja auch, der fliegt ja nicht.
Wow.
Ein Heißluftballon, meinst du? Ja, ja.
Oh, Heißluft und Jesus in einem Satz ausgesprochen. Sensationell, meine Damen und Herren. Das ist aber jetzt, das gibt Ärger für Simone.
Oder für mich, man weiß es nicht genau.
Die logische Folgefrage ist dann immer so, ja, aber was war denn jetzt eigentlich nochmal an Pfingsten? Also war da nicht der Tag, wo er aufgefahren ist? Ihr wüsstet es bestimmt, ne? Weil ihr so eine Brain seid.
Ist da nicht die Ausschüttung des Heiligen Geistes?
Genau, der Heilige Geist kam über die Jünger. Es war sozusagen, Pfingsten ist eigentlich der Gründungstag der Kirche.
Das ist der Geburtstag der Kirche. Genau, so, ja, das ist immer 50 Tage nach Ostern. Aber interessanterweise, ich habe eine Umfrage gefunden, die ist, glaube ich, schon ein bisschen älter, aber ich glaube, heute wird es nicht besser aussehen. Also die Menschen sind gefragt worden, was wird denn eigentlich an Pfingsten gefeiert? 4% haben gesagt, da wurde doch Jesus gekreuzigt. 12% haben gesagt, da war Maria Himmelfahrt. 15% haben gesagt, da war die Auferstehung Jesu. 23%, also fast ein Viertel aller Menschen, wusste nicht, was an diesem Tag ist. Sie haben gesagt, keine Ahnung. Und immerhin 47% haben gesagt, na, da ist doch der Heilige Geist entsendet worden.
Na, guckst du mal. Ich erinnere mich ja immer noch an einen Volontär, den ich mal hatte, in der Nachrichtenredaktion, wo man ja so denkt, okay, so ein bisschen, also so ein bisschen so diese, das Wesentliche hat man dann so drauf. Und ich amüsierte mich über so eine ähnliche Umfrage, die so ähnliche Werte hatte, von wegen, ja, so und so viel Prozent der Jugendlichen wissen nicht, was Ostern war. Und sage das dann so und dann schaut mich der Volontär so an und ich habe gedacht, zwei Möglichkeiten habe ich jetzt. Ich gehe über den Blick hinweg oder, wenn ich diese Panik sehe, koste ich den Moment aus. Ich habe den Moment ausgekostet und habe gesagt,
natürlich. Ach, das überrascht mich jetzt aber.
Das stellt mich nicht so dar. Also, aber, es war so,
das gesagt, sagt aber, du alles über dich aus, Marc, alles.
Und tatsächlich hat er dann wie aus der Pistole und ganz kurz und knapp geantwortet, ja, natürlich ist da Jesus geboren worden. Ostern.
Lass mich raten, dieser Volontär wurde nicht übernommen nach seinem Volontariat.
Ja, das war aber nicht mehr meine Entscheidung.
Da gut, andere. Man muss ja aber auch mal sagen, man kann nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Jetzt ist es bei der Bibel, ist natürlich ein relativ dickes Buch, bis man sich dahin durchgearbeitet hat. Kurze Frage nochmal kurz zu Pfingsten, ist mir gerade in den Sinn gekommen. Aber was hat eigentlich der Ochse mit Pfingsten zu tun? Weiß das jemand von uns so aus der Hüfte geschossen?
Ist das nicht was für einen Pfingst-Podcast?
Ja, sollten wir uns auf jeden Fall notieren, ne? Pfingst-Ochse.
Genau, perfektes Teaser, meine Damen und Herren, was der Ochse mit Pfingsten zu tun hat, warum er nicht das goldene Kalb ist.
Ich wollte gerade sagen, sie sind da nicht.
Warum
nicht
die Sau durchs Dorf getrieben wird.
Und warum es überhaupt Pfingsten heißt.
Ja. Oh, das ist auch eine gute Frage.
Ich habe ja, im Zug saß heute und hatte ein bisschen Langeweile, bevor ich eingeschlafen bin, habe ich gedacht, ach, guck doch mal, was war jetzt eigentlich nochmal exakt Christi Himmelfahrt und so? Und was hat Jesus eigentlich, was hat er jetzt in den 40 Tagen gemacht? Das stellt sich raus, dass tatsächlich, je nachdem, wo man in der Bibel nachschlägt, es auch eine Stelle gibt, in der Jesus sozusagen nach der Auferstehung einfach gesagt hat, wisst ihr was, hier ist jetzt sofort Schluss auf Erden. Sofort angeblich direkt nach der Auferstehung in den Himmel hinaufgeschwebt, aufgefahren oder so. Das heißt, man weiß es nicht so genau. Möglicherweise hat er
ja... Das ist bestimmt in den Apokryphen, was nicht gilt.
Ich glaube, Markus-Evangelium. Soll ich mal für dich googeln?
Ist aber auch schön, ne? Dass Simone soll sich um ein Thema kümmern. Marc liest aber vorsichtshalber auch nochmal nach, weil könnte ja sein, dass es nicht stimmt.
Nein, ich habe nur Markus-Evangelium.
Auch das sagt sehr viel über dich aus.
Also...
Aber in den Apokryphen steht eh relativ viel Zeug, wenn ich mich recht an meinen kirchlichen Unterricht entsinne, was sehr spannend ist, aber die Kirche hat das alles rausgenommen und hat gesagt, ach komm, packen wir mal hinten an die Bibel dran, das passt nicht so ganz rein.
Mhm. Passt uns nicht so ganz in Kram.
Ja, genau, passt uns nicht in Kram.
die Himmelfahrt erwähnt sonst noch das Markus-Evangelium. Warte, seid Teil meiner Recherche.
Ja.
War nicht die Seite, die ich vorhin gesehen habe.
Jesus, 40 Tage.
Alles Verlässliche ist alles mit Kreuzen. Achso, evangelisch in Wuppertal. Die müssen es wissen.
Oh.
Was willst du in Wuppertal machen, wenn du nicht in die Kirche gehst? So, warte mal eben. Was war die Himmelfahrt, ne?
Ja.
Oh, zu Wuppertal habe ich auch eine schöne Geschichte.
Die Himmelfahrt erwähnt nur noch das Markus-Evangelium in einem später hinzugefügten Schlusskapitel. Aber auch Lukas schildert die Himmelfahrt Jesu nur am Rande. Zentral ist sie beim Nicht. Ja, also es war jetzt entweder Lukas oder Markus. Einer von beiden hat gesagt, wer sofort. Im späteren Schluss des Markus-Evangeliums heißt es in Bilderbedeutung ersetzt seinem Vater. Und deswegen ist auch Vatertag, weil er zu seinem Vater aufgefahren ist.
Ja, aber auch nur bei uns. Es gibt auch viele andere Länder, also katholisch geprägte Länder zum Beispiel. Da ist es am Josefstag, weil ja auch Josef irgendwie so ein bisschen der Vater von Jesus war.
Also ich finde das eigentlich einleuchtend, dass er direkt nach seiner Auferstehung aufgefahren ist, weil es heißt ja auch, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Oh. Und die Frage ist, was kann nach einer Auferstehung noch kommen?
Naja, aber er war ja auf jeden Fall nochmal bei den Jüngern. Er hat ja zum Beispiel dem ungläubigen Thomas seine Wunden gezeigt und so, ne? Also deswegen, er kann ja nicht direkt raus, aus und dann hoch.
Weil die dann nicht genug gehabt hätten, um es aufzuschreiben, ja.
Genau.
Na gut, wir lassen das mal so dahingestellt.
Also entweder Markus oder Lukas, einer von beiden.
Nichts Genaues sagt, weiß man nicht.
Da war nicht mehr, ich meine, man kann ja schnell auch mal seine Wunden zeigen. Hier, habt ihr meine Wunden eigentlich schon gesehen? Nee, boah, krass, zack, hoch.
Und weg.
Ich weiß, das ist jetzt alles... Simone ist so beleidigt. Ich wollte das nicht so atheistisch hier werden lassen.
Du landest in der Hölle, nicht ich.
Nein, außerdem...
Von uns ist keiner katholisch, kann also keiner in der Hölle landen.
Keiner ist mehr katholisch. Ja, ich habe mich frei gemacht. Vor Jahren.
Soll ich jetzt die Geschichte aus Wuppertal noch erzählen?
Ja,
habe ich schon. Oh, unbedingt die Geschichte aus Wuppertal.
Nein, ich glaube, ich habe die Geschichte sogar schon mal erzählt.
Ja, macht ja nichts.
Als ich bei Sat.1 frisch angefangen hatte im Frühstücksfernsehen, bekam die Redaktion Post... Ihr sagt Stopp, wenn ihr die Geschichte schon kennt. Bekam die Redaktion Post von einem Mann, der sagte, seine Frau sei eine geborene Panteleit und er würde gerne wissen, ob wir irgendwie miteinander verwandt sind. Sie lebten in Wuppertal und wir sind dann also zu einem Moderatorendreh nach Wuppertal gefahren. Ich glaube, geflogen irgendwie wohin fliegt man da? Nach Köln-Bonn oder so? Köln, und dann weitergefahren nach Wuppertal, genau. So, und dann traf ich also diese Frau, die war so Mitte 60 und ihren Mann. Sie war ungefähr 1,50 Meter groß, ungefähr so breit auch. blond gefärbte Haare. Und wir haben dann so Familienstammbäume verglichen und so und Fotos und so. Und es stellte sich raus, nee, also eigentlich kann es überhaupt nicht sein, dass wir miteinander verwandt sind. Aber war natürlich für den Dreh irgendwie ein bisschen blöd. Und dann hat der, haben wir gesagt, naja, also aber durch den Namen alleine, ne, also dann im weitesten Sinne, irgendwo sind wir miteinander verwandt. Und dann hat der Kollege, der Reporter, der mitgeflogen ist, dann den Mann gefragt und hat gesagt, so, also was sagen Sie denn jetzt, ne? Wie ist denn das, dass Ihre Frau, also ne, mit Simone Panteleit möglicherweise verwandt ist? Und er sagt so, ja, also wenn ich mir die beiden so angucke, hier so nebeneinander, okay. Also ich sehe da eine 80-prozentige Ähnlichkeit. Und ich war so, doch, also alles, die Haare, Körperfülle, Größe. Das Einzige, was uns verbunden hat, waren die braunen Augen. Aber sonst, ja. Ich fand es ein bisschen lustig. Also diese 80%, ich weiß nicht, wie er auf 80% gekommen ist, aber
er hat es geschätzt, war auf jeden Fall. Hat er mal so rausgegriffen.
Er war so 75, 85, hat so geschwankt, hat gesagt, er nimmt den Mittelwert.
Habt ihr denn im Zuge mal geklärt, woher der Name Panteleit kommt?
Ja, das wollte ja schon lange der Professor Udolf klären.
Ach, ja, siehst du, aus You Name It. Stimmt, name da ist it, noch ja. Was offen. Ja, 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 das machen wir noch. Das machen wir noch.
So. Jetzt kommen wir endlich zu den Filmen.
Ja, endlich.
Oder den Serien, besser gesagt.
Ja, endlich.
Tatsächlich wollte ich was über Serien erzählen, weil ich zwei richtig gute Serien gerade bei Apple TV Plus laufen, die ich gerade schaue. Und die eine habe ich sogar schon durchgesehen. Also zum einen unbedingt angucken, jetzt wenn so Brückentage sind oder so. Teheran oder Teheran, wie es im englischen Original heißt, das ist eine Spionageserie. Sie ist in Israel produziert worden. Es dreht sich um eine Mossad-Agentin, Tamar heißt die. Die ist ursprünglich im Iran geboren und in Israel groß geworden und die wird vom Mossad als Hackerin eingesetzt und zwar auf natürlich geheimer Mission in Teheran, in der Hauptstadt des Iran. Und eigentlich soll sie das iranische Flugabwehrsystem hacken und lahmlegen. Und weil die Mission schief geht, ist sie dann auf einmal in der Situation, dass sie auf der Flucht ist vor den iranischen Revolutionsgarden. Ist super spannend. Ich brauche es nicht dazu sagen. Natürlich verliebt sie sich dann noch in einen iranischen Hacker. Und sie sitzt die ganze Zeit irgendwie zwischen den Stühlen. Einerseits sind da ihre iranischen Wurzeln. Andererseits ist da der Mossad. Also sehr, sehr spannend. Kann ich wirklich nur empfehlen.
Der Mossad hatte mich für eine Mission nach Teheran geschickt. Doch dann lief alles schief. Wir müssen weg, schnell! Die halbe Garde ist hinter uns her. Wir können nicht raus.
Sie sind eine gute Agentin, Tamar. Unsere Mission ist gescheitert. Aber es war nicht umsonst. Wir spielen hier ein lang andauerndes Spiel.
Wer schickt sie?
Vertrauen Sie mir.
Es gilt höchste Geheimhaltungsstufe, klar? Wir müssen den kalt stellen.
Also arbeitest du wieder mit ihnen?
Ich hatte keine Wahl.
Wenn sie das schaffen, helfen wir ihnen zu fliehen. Kriegen sie das hin?
Ich ziehe es durch.
Ich weiß, das werden sie.
Da herrscht höchste Sicherheitsstufe. Dutzende von Männern der Garde.
Passen Sie auf. Faraz kennt Tamar wie niemand sonst im Iran. Kümmern Sie sich um ihn.
Tamar?
Wir gehen in die Höhle des Löwen. Milad ist dafür nicht ausgebildet.
Das schafft er.
Hi, hier gibt's Ärger.
Es gibt eine Änderung des Plans. Ich bringe uns hier raus.
Wir können hier nicht raus. Wenn wir das jetzt vermasseln, kann ich dich nicht mehr beschützen.
Der Plan kann schiefgehen und unser gesamtes Netz in Gefahr bringen. Hängt davon ab.
Ist dir klar, was du getan hast?
Ich rette uns!
Sie sind ein Risiko für uns alle. Nichts darf die heutige Operation gefährden.
Sie werden da nicht lebend rauskommen.
Ich bring das in Ordnung.
Ist gerade erst die zweite Staffel erschienen. Immer Freitag gibt es eine neue Folge. Ihr könnt also ganz entspannt Staffel 1 schon mal binge-watchen. Das sind auch nur 8 Folgen in Staffel 1 und von Staffel 2 sind sogar schon die ersten 4 Folgen raus.
Nice. Ich warte ja immer, ich versuche zumindest immer zu warten, bis alles komplett ist, damit man das schön in einem Rutsch durchgucken kann. Die erste Staffel Teheran hatte ich auch gesehen. Am Anfang habe ich so ein bisschen gedacht, ach nee, Revolutionsgarten, Iran ist jetzt auch überhaupt nicht so my country, ja, brauche ich hier nichts. Aber muss ich sagen, ist wirklich spannend. So, das ist was ganz Nices. Du hast noch eine zweite.
Ja, die zweite ist tatsächlich eine Mini-Doku-Reihe, die eben auch bei Apple TV Plus läuft. Ist jetzt Zufall, dass es beides bei diesem Streaming-Dienst ist. Und zwar heißt die Der große Betrug und im Englischen The Big Con. Es geht um einen Anwalt aus Kentucky. Und dieser Anwalt hat vor ein paar Jahren es geschafft, das amerikanische Sozialsystem um rund eine halbe Milliarde, also wirklich halbe Milliarde US-Dollar zu betrügen. Und zwar hat er zusammen mit einem Arzt und einem Richter es tatsächlich geschafft, tausenden US-Amerikanern, die angeblich berufsunfähig sind, Unterstützung vom Staat zu organisieren. Normalerweise ist es sehr, sehr schwer in den USA da ranzukommen, aber der hat quasi eine ganz simple Betrugsmasche entwickelt. Und aufgedeckt worden ist das von zwei ziemlich mutigen Frauen und das ist sehr, sehr spannend. Es sind nur ganz wenige Folgen, aber es ist ganz interessant erzählt und tatsächlich ist es so, dass man bei einer Folge geht man raus und ja hält sich tatsächlich noch irgendwie den Bauch vor Lachen, weil es so absurd ist, wie einfach dieser Betrug war. Und die nächste Folge, wenn man die gesehen hat, ist man ziemlich betrübt, weil es halt auch zeigt quasi, was es mit den Menschen angerichtet hat, dieser Betrug und wie einfach es war, diesen Betrug überhaupt zu begehen und wie sehr auch Regierungsorganisationen da versagt haben. Also eine ganz, ganz spannende Geschichte und wirklich sehr, sehr gut erzählt.
Ist es denn so, dass man am Ende des Tages, das ist ja bei diesen Dokus immer so, dass man irgendwie diesen Protagonisten dann doch ein bisschen versteht oder findet man den total bescheuert hinterher?
Tatsächlich ist es so, man versteht den Protagonisten ein wenig. Der Typ ist halt dieser Eric Conn, dieser Anwalt, der ist halt total irre. Also der hat ein Heidengeld auch mit diesem Betrug verdient. Der hat beispielsweise sich dort vor seiner Anwaltskanzlei hat er sich eine riesige Abraham Lincoln Statue hinsetzen lassen. Der hat ganz irre Werbespots fürs Fernsehen gedreht. Der hat auch ein unveröffentlichtes Manuskript seiner Biografie gibt es. Da wird auch draus zitiert. Der erzählt die irrsten Geschichten. Ist dann auch später auf der Flucht, weil sie ihn natürlich einknasten wollen. Also es ist tatsächlich so, dass man so denkt, ja, der ist so eine Art Robin Hood, aber irgendwie auch kein guter Robin Hood.
Ach, das ist wie eine perfekte Überleitung. Denn wir müssen jetzt wirklich echt christlich werden, weil wir alle total an Gott glauben und auch an Jesus.
Entschuldigung, es ist das lange
Himmel. Und der hat jetzt auch seine eigene Show gekriegt.
Da liegt es doch auf der Hand, dass wir auch über Jesus reden und über die erste richtige Jesus-Serie. Ja, ich habe The Chosen geguckt auf Empfehlung meiner großen Schwester Claudia hin. Eine US-amerikanische Serie, die auf dem Leben von Jesus von Nazareth basiert. Also es ist eine Jesus-Serie. Und diese Serie zeigt Jesus durch die Augen derer, die ihm begegnet sind, also die dann auch sein Jünger werden oder eben auch nicht. Also man lernt Maria Magdalena kennen und Simon und Matthäus und Nikodemus, diesen Schriftgelehrten. Vielleicht erstmal zu den Rahmendaten, weil die wirklich relativ beeindruckend sind. Also es ist die erste Serienverfilmung über das Leben von Jesus. Die ist durch Crowdfunding finanziert worden. Ist wohl das erfolgreichste durch Crowdfunding finanzierte Filmprojekt. 16.000 Menschen haben Geld gegeben. Über 11 Millionen US-Dollar sind zusammengekommen, um diese Serie möglich zu machen. Und sie hat sich also binnen eines Jahres zu einer echten Sensation entwickelt, wird in 142 Länder der Welt gestreamt. Und hier in Deutschland war es zum Beispiel so, kaum war die deutsche DVD oder Blu-ray raus, war sie auch schon auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Also sehr, sehr viele Menschen haben das schon geguckt. Und ich eben auch. Nun habe ich ja einen christlichen Background, wie wir schon mehrfach hier festgestellt haben. Also ich war interessiert, aber auch ein bisschen kritisch erstmal, weil ich gedacht habe, na, nicht, dass das entweder so ein langweiliger Sandalenfilm wird, wie man es halt irgendwie schon kennt aus irgendwelchen Verfilmungen über Jesus, oder vielleicht wird es auch total kitschig und peinlich. Ich fand es extrem lebensnah. Also man lernt da halt Leute kennen, die ganz normale Probleme haben. Also da gibt es Alkoholprobleme, da gibt es Steuerschulden, da gibt es Existenznöte. Die Maria Magdalena zum Beispiel ist sehr, sehr krank. Und auch der Jesus ist total bodenständig und kriegt mit, was da mit den Leuten passiert um ihn rum und was die für Sorgen haben. Und ja, also er ist einfach menschlich und nahbar. Aber, und das fand ich erstaunlich, Und ich weiß nicht so richtig, ob es an den Machern liegt oder an dem Schauspieler. Also Jonathan Rumi heißt der Jesus-Darsteller und der strahlt etwas aus, was irgendwie, was halt total, also der ist wahnsinnig charismatisch. Und also ich habe mehrfach bei diesem Film gedacht, so okay, wenn ich den kennengelernt hätte und wenn Jesus so war wie der, dann wäre ich dem auch nachgelaufen, dann hätte ich dem auch gefolgt, weil der wirklich eine ganz toll, der kommt ganz toll rüber.
Mutter, meine Zeit ist noch nicht gekommen.
Wenn nicht jetzt, wann dann?
Ich bin bereit, Vater.
Es hat begonnen.
Was denn?
Wunder.
Zeichen und Wunder.
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen.
An dir ist ein Wunder geschehen, Maria.
Ich habe ihn gesehen. Es war unglaublich.
Andreas.
Vater unser.
Vater unser.
Der du bist im Himmel.
Der du bist im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Geheiligt werde dein Name.
Der Mann hat Anhänger. Er ist ein Abtrünniger, der sich vor keinem rechtfertigt.
Du hast mich mal gefragt, ob ich seinen Namen kenne. Nun kennt jeder seinen Namen. Und ich fürchte um seine Sicherheit.
Benutzt beim nächsten Versuch dieses Netz.
Glaubst du, dass unmögliche Dinge passieren können? Dass die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden können? Dass etwas nicht erklärt werden kann?
Steh auf.
Matthäus, Sohn des Alpheus.
Ja, aber das ist was anderes.
Gewöhn dich an anders.
Mein ganzes Leben habe ich mich gefragt, ob ich diesen Tag erleben würde.
Komm mit mir, Nikodemus. Und du erlebst noch mehr. Gott liebt diese Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab.
Das muss ich allen erzählen.
Das hatte ich gehofft.
Alles ist jetzt möglich. Siehst du das nicht?
Gehen wir.
Ich war damals so. Und jetzt bin ich vollkommen anders. Und das, was dazwischen passiert ist, das war er.
Und ich fand das wirklich gut. Mein Mann hat mitgeguckt, der nicht so einen christlichen Background hat wie ich. Und auch der hat gesagt, also es sei, also man ist ja christlich sozialisiert, ne? So ein paar Geschichten kennt man noch irgendwie aus irgendeinem Kindergottesdienst oder aus dem Religionsunterricht in der Schule und so, aber das sei schon nochmal irgendwie eine ganz andere Herangehensweise und es sei erstaunlich, wie nahbar einem das vermittelt wird.
Also ist sozusagen die Bibel einfach ein bisschen ins Moderne übersetzt worden und ist man denn danach, hat man danach das Gefühl, man müsse jetzt auch glauben oder ist das mehr so eine Show, wo ganz normale Dinge passieren und nur zufällig Jesus hat eben den Beruf, Gottes Sohn zu sein?
Das müsste ich jetzt meinen Mann fragen, ob der danach das Gefühl hätte, er müsste glauben. Den Eindruck habe ich nicht. Also ich glaube auch nicht, dass sich da jetzt wahnsinnig viele Leute irgendwie bekehrt haben, nachdem sie diese Serie geguckt haben. Aber man kommt zumindest ins Nachdenken, was das für ein Typ gewesen ist, ne? Und ich meine, das Christentum ist die im Grunde die simpelste Religion aller Zeiten, weil es einfach nur darum geht, liebt einander so, ne? Liebe ist die Antwort so. Und von daher, das wird da ganz gut vermittelt. Und ich, die ich ja nun, wie gesagt, christlich sozialisiert bin, habe gedacht, so, ja, also das ist im Grunde das, woran ich glaube und glauben möchte, ja, dass es eben um Nächstenliebe geht und dass man nett zueinander ist und dass man einander verzeiht und so. Und das kommt dabei gut rüber. Ob es anderen jetzt ganz genauso geht, kann ich nicht sagen. Müsst ihr selber entscheiden.
Da muss ich mal gucken.
Klingt doch jedenfalls spannend.
Weißt du, sobald irgendwas mit Kirche ist oder so, da ich das ja ablehne, brauche ich immer einen Moment. Ja, aber das heißt ja nicht, dass man es sich nicht angucken kann.
Und es spielt ja vor der Erfindung der Kirche quasi.
Eben, genau. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Kirche und... Ja, aber er ist sozusagen
der Schuldige. Also wenn die Apostel dabei sind, wenn Petrus dabei ist, dann ist aber doch der Verantwortliche. Oh, ist Petrus mit dabei? Ja.
Genau. Also das ist der heißt ja erst Simon und das ist der, der die dollen Steuerschulden hat und der sich mit anderen rauft und der so ein bisschen so ein Draufgänger ist. Das ist halt ganz cool irgendwie, ne? Weil die ganz unterschiedlichen Charaktere da, die, keine Ahnung, ob die wirklich so waren. Da wird, glaube ich, auch ein bisschen was dazu gedichtet, um das einfach ein bisschen dramaturgisch interessanter zu machen. Aber das sind halt interessante Persönlichkeiten, die man da so kennenlernt. Und wie gesagt, wir sind jetzt noch ganz am Anfang, als es erst losgeht. Also Staffel 2, 3, 4 und so weiter gibt's noch gar nicht. Aber ich glaube immer, Kirche ist das, was Menschen daraus gemacht haben. Die Idee, die Grundidee war eigentlich ganz gut. Nur die Menschen haben es halt verbockt. Also
ja. Ja gut, nee, ich bin ja nicht dagegen. Also sind interessant. mal gucken. Aber ist auch tatsächlich, habe ich ein bisschen Bock, mir das anzugucken. Und selbst wenn ich nur, weil ich dann so bin, mir das angucke, damit ich denke, dass es mir nicht gefällt und dann gefällt es mir dann doch. Und dann brauche ich ein paar Tage oder vielleicht einen Monat, um es zuzugeben.
Genau, und vor allen Dingen, es würde mich deshalb interessieren, guck es dir mal an und sag mir mal, wie du diesen Jonathan Roomie findest. Weil ich finde, also der ist wirklich, also die ganze Serie ist super besetzt, aber der ist wirklich, also das ist der perfekte Jesus.
Der perfekte Jesus.
Auch optisch.
Ja.
Ja.
Hattest du nicht auch noch eine Serie, Marc, die du empfehlen wolltest?
Habe ich, aber weil jetzt alle sozusagen in anderen Sphären unterwegs. Ach doch, passt super. Stranger Things Staffel 4 kommt endlich. Ich habe ja durch Pandemie und so hat sich das ja alles verzögert. Stranger Things bei Netflix. Ihr wisst, worum es geht. Vier Kinder erleben sozusagen ein paar Abenteuer. Es gibt paranormale Geschichten, geheime Experimente. Ist so ein bisschen Horror, Mystery, Goonies-Style-Movie. Also super nice. Es ist meine Lieblingsserie, seit ich die gesehen habe. Ich bin deswegen so begeistert, weil die spielt in den 80er Jahren. Und tatsächlich, als die Charaktere, keine Ahnung, so 10, 11, 12 alt sind, war ich auch in demselben Alter, zu derselben Zeit. Das heißt, es spielt sozusagen in meiner Jugend. Und die ganzen Spielzeuge, die haben, die Videospiele, die es in Spielhallen gab, all diesen ganzen Kladderadat oder auch die Shopping-Malls, es war alles so, wie ich das irgendwie kannte. Und es ist ganz nice, es ist Mystery, es ist super. Und jetzt ist also diese vierte Staffel. Und irgendwie kommt die aber auch in zwei Teilen, was ich ja schon wieder hasse. Also am Donnerstag, am Freitag, am 27., ich glaube um Mitternacht deutscher Zeit, kommt der erste Teil der vierten Staffel und dann im Juli der zweite Teil. Worum es genau geht, weiß ich nicht genau. Ich kenne auch nur so den Trailer, weißt du, wo so ein bisschen was passiert, aber man nichts Genaues weiß.
Du hast alles kaputt gemacht. Es wird Zeit, dass dein Leid ein Ende hat.
Ich habe euch weit von Hawkins weggebracht. Ich dachte, ihr wärt dort sicher. Hawkins, steht ein Krieg bevor. Ich fürchte, deine Freunde befinden sich sogar im Auge des Orkans.
Ich habe diese Kräfte nicht mehr.
Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, also sag ich's einfach. Wir können diesen Krieg nicht gewinnen. Nicht ohne dich.
Wir sehen uns auf der anderen Seite.
Auf der anderen Seite.
Ich war davon überzeugt, dass ich aus einem Grund hier bin. Ich kann trotzdem helfen. wenn es das Letzte ist, was ich tue.
Die Leute sagen, Hawkins sei verflucht. Sie haben nicht völlig Unrecht.
Es wird Zeit. Ihr habt verloren.
Aber wenn man früher, Goonies oder Stand By Me, hast du diese Filme gesehen? Oder Stephen King S?
Mhm.
Kennst du?
Ja, mhm. Da, ich auch, tatsächlich.
Das ist so ein bisschen, und es gibt auch immer mal wieder so kleine Erkenntnisgewinne. Also zum Beispiel manchmal denkt man, ach guck mal, das war doch aus Star Wars, und da ich ja Star Wars-Fan bin, ne, so sieht man zum Beispiel, ach da hinten, der hat das eine Spielzeug, das ich auch hatte. Da ist ein bisschen Zurück in die Zukunft mit dabei, weil das ja so die Movies sind, die dann noch in der Zeit, wo die Kinder halt sozusagen langsam erwachsen werden, auch eine Rolle gespielt haben, ist super. Ist wirklich toll. Als die erste Folge der ersten Staffel gesehen habe, habe ich gedacht, oh krass, wirklich gefällt dir jetzt so eine Kinderserie? Weil ich ja bei Twitter und so nicht so unterwegs bin, und habe ich aber dann mal vorsichtig geguckt, ob ich möglicherweise allein bin und total behämmert. Und war ich sehr beruhigt zu sehen, dass Stranger Things alle Menschen lieben, die so in meiner Generation unterwegs sind, aber auch Jüngere. Alle, die so Star Wars und Zurück in die Zukunft, Goonies, Stephen King, oh wow, nice. Und jetzt gibt's die vierte Staffel, und das Coole ist, nachdem es, ich sag ja jetzt nicht so viel, weil ich weiß ja nicht, wer was wann gesehen hat, dass ein Charakter, von dem einige gedacht haben, der sei nun wirklich tot, ich habe das nicht geglaubt, weil ich das anders betrachtet habe, dass der tatsächlich wieder mit dabei ist, ja, weil es ist ja dann doch immer doof. Ich hasse diese, wenn dann künstlerisch wertvolle Regisseure und Drehbuchautoren die Characters, die man echt gemocht hat, dann rausschreiben, weil sie sagen, okay, das hat die Geschichte aber weiter nach vorne gebracht. Ja, ich möchte aber nicht, dass die Geschichte weiter nach vorne gebracht wird, wie die Menschen sind, die ich mag. Und so scheint es jetzt auch zu sein, sodass völlig klar ist, was ich an dem Freitag mache. Wir haben an dem Freitag auch frei, Brückentag. Also ganz ehrlich, ich mache das genauso, und ich hoffe, dass Freitag so richtig blödes Wetter ist. Weißt du, dass es draußen regnet, dass man ein gutes Gefühl
hat. Damit du gar nicht von der Couch runter musst.
Ja, das ist wirklich toll. Und Ferenc, eigentlich müsstest du dir ja vielleicht ein bisschen zu jung, kannst deswegen mit den ganzen Sachen nichts anfangen. Aber grundsätzlich, so, weil du ja auch so eigentlich ein kompletter Nerd bist oder so. Ja, aber
doch, ich glaube, sie gut. Ich habe schon von ganz vielen Leuten gehört, dass ich die unbedingt angucken muss. Ich bin einfach tatsächlich noch nicht dazu gekommen. Ich gucke so viele Serien gleichzeitig, man weiß dann immer gar nicht mehr, was wo ist. Und wenn sie sagt, es ist ja vierte Staffel, dann muss ich ja erstmal drei Staffeln aufholen.
Ja, aber die gucken sich so weg. Das ist eine richtige Popcorn-Serie. Das ist nicht so, gut. Oh mein Gott, ich muss noch mal, weiß hier diese andere Serie, die von der du immer sagst bei Netflix, die soll ich hier, Dark, soll ich mal weiter gucken, wo ich da in die zweite Staffel nicht reingekommen bin, weil ich
weil ist alles so komplett, das, was in der ersten passiert,
genau, bei dieser Serie so ist. Das passiert dir da nicht. Da kannst du einfach schön gucken, denkst, ach krass, ist alles schön linear, so ein paar Rätsel, die aber schön aufgeklärt werden, alles super. Das ist ganz toll. Das ist mein.
Wenn du in Berlin bist am Freitag, Marc, 80%ige Regenwahrscheinlichkeit, 19 Grad Höchsttemperatur. Viel Spaß bei deiner Serie.
Boah, das ist aber fein. Auch das freut mich. Das ist sehr, sehr schön. Wenn es noch ein bisschen stürmisch ist, und dann macht man sich zu Hause eine Flasche Bier auf. Mehrere. Und dann, oh, super. Das ist toll. Ich bin am Samstag auf eine Hochzeit eingeladen. Bis dahin will ich das schon geguckt haben. Also.
Da hat es dann nur 17 Grad übrigens und Sonntag nur 16 Grad.
Wurde also eine Indoor-Hochzeit.
Nee, ich glaube, die feiern dann in
der Winter kommt langsam zurück.
Oh, wow. Ach ja, nee, gut. Also, das ist ganz nett. Also, wir haben über eine Doku gesprochen. Wir haben über James Bond in weiblicher Version, kann man das so zusammenfassen, gesprochen? Teheran? Mhm. Na, ist, hat ein bisschen an Homeland mich erinnert. So ein bisschen,
sagen
ne?
Viele. Ich kenne Homeland nicht, aber habe ich schon von mehreren Leuten gehört, dass es sie daran erinnert. Ja,
also
ja,
eine weibliche James Bond stimmt Teheran. Auf jeden Fall. Und meine Mutter würde jetzt fragen, ja, was kostet denn das? Ja, Geld. Monatsabo, was kostet im Moment Apple TV im Monat?
gibt es ja.
Oh, ich weiß es aus dem Kopf offen gesagt gar nicht. Ich würde sagen, irgendwas um 10er drumherum oder
ja,
so, ne?
Würde ich auch sagen. Den Probemonat oder so gibt es, glaube ich, nicht mehr, ne? Das hatten ja die meisten Streamingdienste ja irgendwie abgeschafft, weil die Leute dann gedacht haben: Ach, super, da kann ich ja mal die Serie, kann ich einfach an dem einen Wochenende zu Ende gucken. Und haben nicht einen Cent bezahlt und aber danach wieder gekündigt. Apple TV habe ich, glaube ich, da habe ich nämlich pausiert, weil da habe ich nämlich ja nur gesehen For All Mankind und Morning Show. Das waren ja meine Lieblingsserien. Und dann habe ich aber gesagt, oh, jetzt kündige ich. Okay, es war 4,95 im Monat, eigentlich war bescheuert, dass man sich Mühe macht. Dann auf, naja, egal.
Ja. Bei The Chosen kannst du deiner Mama sagen, dass alle Folgen kostenlos über eine Mobile-App und über die Internetseite der Serie angeschaut werden können.
Sehr gut. Mutter, du glaubst ja an Gott. Der Gott ist so gut sehr zu dir, dass er sogar kostenlos seinen Sohn hat verfilmen lassen. Ja. Sehr gut. Man muss auch keine Kirchensteuer zahlen, gar nichts. Das ist perfekt. Nee, nice. Ja, guck ich mir mal an.
Super.
So. Das war's für heute. Wir sind morgen nicht für euch da, denn morgen ist ja Vatertag, Herrentag, Christi Himmelfahrt. Wir haben, der eine oder andere wird sagen, zu ausführlich darüber gesprochen. Wir sind in der kommenden Woche wieder für euch da. Ist es richtig, am Donnerstag, Simone?
Das war bislang der Plan, ja.
Ja, dann bis zum nächsten Donnerstag. Macht euch ein schönes, langes Wochenende. Ihr habt hoffentlich eins. Vielleicht habt ihr sogar die Gelegenheit, ein bisschen Urlaubstage noch dran zu hängen, so wie wir das machen. Und dann sind wir ganz frohen Mutes, wenn dann wieder ein neuer Tag ist am nächsten Donnerstag. Bis dahin.
Lasst es euch gut gehen.
Ciao, ciao.